Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Mirko, ich bin Teil der Upsalzboom, ja, Wegbegleiter. Und wir dürfen mit dir, Bodo, gemeinsam die Online-Dialoge und viele andere schöne Dinge rund um Mensch und Kultur organisieren. Ja, ich freue mich, dass einige wieder mit dabei sind und einige sicherlich auch neu mit dabei sind. Heute zum Thema lebenswerte Unternehmenskultur. Für uns sozusagen ein Special, was wir relativ kurzfristig eingerichtet haben. Und es gab auch mehrere Anlässe, weil uns einfach in der letzten Zeit das Thema so häufig begegnet ist und wir auch so viel Fragen diesbezüglich hatten. Und da haben wir uns kurzerhand überlegt, dann machen wir doch ein Angebot und wollen gemeinsam mit euch in den Dialog gehen. Das heißt, wir haben uns ungefähr eine Stunde dafür vorgenommen. Wir werden gleich von Bodo ein paar Aspekte zum Thema hören. Und dann wird die Einladung auch sein, dass wir mit euch gemeinsam in den Dialog gehen. Das heißt, ihr habt dann die Chance, Fragen zu stellen und die Einladung ist, dass ihr dann über die Handheben-Funktion signalisieren könnt, dass ihr eine Frage habt und dann werden wir euch der Reihe nach rannehmen, dass ihr eure Frage stellen könnt im Rahmen dieser einen Stunde. Also wenn es so sein sollte, dass jetzt dann nicht alle Fragen rangenommen werden können, dann bitten wir jetzt schon um Verständnis. Wir versuchen natürlich, so gut es geht, alles mit aufzunehmen. Letzter Hinweis, wir zeichnen auf. Ja, das bedeutet auch, dass alles, was hier heute auch gesprochen wird, dass das dann später auch noch über unseren Podcast-Kanal zu hören sein wird. Gut, dann, lieber Bodo, übergebe ich mal an dich. Ja, und ich freue mich sehr auf Gedanken, die du mit uns allen teilen wirst.
Ja, ganz lieben Dank, lieber Mirko, und auch herzlich willkommen meinerseits. Moin, aus Ostfriesland, bei Neumond, ganz schön dunkel hier, so mitten auf dem Land. Ja, ich freue mich, einige von euch wiederzusehen und einige von euch kennenzulernen. Das Thema ist lebenswerte Unternehmenskultur. Und da stellt sich vielleicht die eine oder andere zunächst einmal die Frage, was könnte denn eine lebenswerte Unternehmenskultur überhaupt sein? Und ich glaube, die Antwort wird bei über 200 Teilnehmern auch sehr, sehr vielseitig sein. Wir haben diesen Begriff gewählt, lebenswert, weil es für uns wichtig ist, eben nicht im Kontext des Work-Life-Balance zu denken, also Leben und Arbeit voneinander zu trennen, was ja vielerorts auch gerne gemacht wird, sondern eher im Work-Life-Blending zu sprechen. Das heißt, das eine mit dem anderen zu verbinden oder anders ausgedrückt, ja, wir leben, während wir arbeiten und wir arbeiten, während wir leben. Und ich hatte heute Vormittag noch ein kurzes Gespräch, da ging es auch so um meine Einteilung des Tages, wie ich mich organisiere. Und was mir sehr dabei geholfen hat, ist, den Begriff der Arbeit auch für mich ein neues Bild zu vermitteln. Nämlich Arbeit nicht nur in Verbindung zu bringen mit der Arbeit im Unternehmen oder der Erwerbstätigkeit, sondern Arbeit tatsächlich universeller zu betrachten, nämlich in Form von die Arbeit an sich selbst, die Arbeit am Unternehmen, die Arbeit am Team. Also, dass wir diesen Begriff der Arbeit nicht nur so fokussiert betrachten, sondern wirklich auf das ganze Leben beziehen. Und im Leben arbeiten wir ja immer an irgendetwas. Und wenn wir etwas basteln zum Beispiel, dann arbeiten wir ja auch an etwas. Und mir hat das sehr dabei geholfen, den Tagesablauf ein Stück weit freier zu gestalten, nicht mit diesem schlechten Gefühl vielleicht nicht Themen zu widmen, die wir heute gar nicht als Arbeit bezeichnen, sondern vielleicht als Freizeit bezeichnen, einfach dieses Verständnis zu gewinnen, hey, im Grunde genommen arbeite ich immer. Von daher haben wir den Begriff Leben auch dort in den Vordergrund gestellt, lebenswerte Unternehmenskultur, eben auch als Ausdruck dafür, dass wir diese Differenzierung bei uns nicht mehr, also versuchen nicht mehr so in den Fokus zu bringen. Natürlich gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehen das so und die werden das auch immer so sehen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das Ziel darf schon sein, dass wir da eine Verbindung finden. Es gibt eine schöne Aussage dazu bei uns im Unternehmen, die spiegelt das ein bisschen wider und die spiegelt auch ein Stück weit das wider, worum es hier geht. Die lautet nämlich, wenn das Unternehmen zur Familie wird und zu Hause nur Arbeit wartet. Also das fand ich jetzt irgendwie ganz schön so gedreht, ne? Wenn das Unternehmen zur Familie wird und zu Hause nur Arbeit wartet, ist natürlich schon auch kritisch zu betrachten, so eine Aussage, aber letztendlich bringt sie schon ein Stück weit zum Ausdruck, ja, das, was ich gerade über die Arbeit gesagt habe. Ja, in dem Post angekündigt habe ich, dass ich so ein paar Geheimnisse teilen möchte auch, die tatsächlich noch gar nicht so in der Öffentlichkeit, glaube ich, so deutlich herausgestellt worden sind. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Und die wir auch, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, wir arbeiten viel auch mit anderen Unternehmen zusammen, dann gar nicht so erleben. Also wo wir schon sehen, dass die Menschen ein Interesse daran haben, diese Unternehmenskultur möglichst so zu entwickeln, dass die Menschen, die sich darin wiederfinden, resilient sind, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dass sie sich den Herausforderungen stellen. Das sehen wir schon, aber das ist das eine, das ist ja das, worum es vielen geht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Lebendigkeit in einem Team, also auch die Bereitschaft, das so zu leben, wie es in der Kultur gemeint ist und die Werte, wie sie erarbeitet worden ist, von ganz unterschiedlichen Faktoren abhängig ist. Also es geht dabei auch nicht um gut oder schlecht, um richtig oder falsch, sondern wir durften für uns in den letzten 15 Jahren so ein paar Zusammenhänge erkennen, die erstmal in der Praxis ganz einfach zu verstehen sind, aber dann letztendlich natürlich in der Theorie einfach zu verstehen sind, aber in der Praxis dann den einen oder die andere doch vor die Herausforderungen stellen im Alltag. Ich glaube, ganz wichtig ist auch mit Blick auf unsere Entwicklung. Ich habe ja noch mal ganz großspurig das Zitat vom Harvard Business Manager dort hineingebracht. Was, glaube ich, ganz wichtig ist bei der Entwicklung unserer Kultur ist, dass nichts von dem, was sich dort entwickelt hat, wirklich geplant war. Also es gab jetzt nicht den Masterplan. Also all das, was wir erleben dürfen, darauf schauen wir mehr mit Dankbarkeit als mit Stolz, weil stolz können wir für das sein, worüber wir allein verfügen können. Aber das, was sich dort entwickelt hat, das ist eben nichts, worüber ich jetzt als Mensch allein verfügen konnte, sondern wo auch verfügt wurde, ja, durch Situationen, durch Begegnungen. Also, und das spielt schon eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, vorweggenommen, wir haben nicht im Vorfeld den Masterplan gehabt dafür, wie es sich entwickeln wird und was entstehen wird. Was ist so der Ursprung und der Kern dieser lebenswerten und für mich bedeutet lebenswert auch immer lebendigen Unternehmenskultur? Ist eine Aussage, die ich im Kloster erfahren habe durch Anselm Grün. Und wo ich mich ans Kloster zurückgezogen habe nach dieser desaströsen Mitarbeiterbefragung. Und diese Aussage ist eigentlich ein ganz, 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 ist der Kern. Und zwar, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Das ist eigentlich so das entscheidende Element der gesamten Entwicklung unserer Unternehmenskultur. Die Frage wird sich jetzt die eine oder andere stellen, ja, wieso ist denn das überhaupt so? Und das wusste ich zu dem Moment auch nicht. Aber das, was ich für mich eben erlebt habe, ganz persönlich, war, dass die Klarheit darüber, wofür ich stehe, die Klarheit darüber, welche Werte für mich wertvoll sind, die Klarheit darüber, welche Talente ich habe, die Klarheit darüber, welche Schwächen ich vielleicht in mir auch finde, die Klarheit darüber, welche Ressourcen letztendlich da sind, also das persönliche Leitbild, wenn ihr so wollt, die Erkenntnis darüber, was denn das Bild ist, das mir als Leuchtturm dafür dient, durch mein Leben zu gehen und die damit einhergehende Erleichterung und Begeisterung und Leichtigkeit, die dort entstanden ist, die in mein Leben Einzug erhalten hat, war etwas, was für mich so wertvoll war, dass ich genau dieses Gefühl, was dadurch entstand, auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen zugänglich machen wollte. Also aus einer persönlichen Erfahrung heraus, die sich für mich gut anfühlte, entstand diese Sehnsucht, diese Erfahrung auch mit den Menschen zu teilen, um sie auf ihrem Weg zu begleiten, ganz für sich persönlich auch eine ähnliche Erfahrung zu machen. Nicht in der Sache, nicht in dem Thema, nicht in dem Fach, aber in der Emotionalität. Ja, ich habe das damals ausgedrückt, wenn in dem Gesicht eines Erwachsenen die Augen eines Kindes leuchten. Das war so das Bild für das Gefühl, was sich damals entwickelt hat. Und das war, wenn ihr so wollt, der Antriebsmotor. So, und dann bin ich ja zurück ins Unternehmen und mit diesem Antrieb, aus dem Kloster, aus der Energie, aus der Erarbeitung des persönlichen Leitbildes, hat sich dann bei uns ein Schulungssystem entwickelt, Das nennt sich Curriculum. Das ist nach wie vor, hat das Bestand und ist auch der Kernprozess in unserem Unternehmen, worum es bei uns im Unternehmen geht. Und dieses Curriculum haben wir seinerzeit ins Leben gerufen, gar nicht mit der Motivation jetzt, dass daraus ein tolles Leitbild entsteht, sondern wir haben damals erfahren, in Zusammenarbeit mit Oliver Hart und Corporate Happiness Team, dass die Teams, die wir hatten im Unternehmen, die Hotels, die wir hatten, mehr für sich als für die Gemeinschaft standen. Also es gab nicht den Obstalsbohmer oder die Obstalsbohm-Gemeinschaft, sondern es gab die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Hotel A, vom Hotel B. Manchmal sogar an einem Standort sahen sich die Teams für sich selbst stehend, aber nicht in der Gemeinschaft stehend. Und die erste Aufgabe, die wir uns gesetzt hatten, weil wir das so erkannt haben, war, wie bringen wir denn die Menschen miteinander in Verbindung? Was ist denn das, worüber sie sich miteinander verbinden, wenn es die Produkte nicht sind? Und das war offen, oder wenn es der Ort nicht ist. Ja, an damals über 23 verschiedenen Standorten. Die Menschen hatten offensichtlich nichts, worüber sie sich miteinander verbinden. Also war dieses erste Motiv, bestand darin, diese Verbundenheit zu gewinnen, zwischen Teams, die so gar nichts miteinander zu tun haben, dieses Gefühl von Gemeinschaft zu erzeugen. Und dann war natürlich die Frage, ja, wie machen wir denn das jetzt? Und damals kam dann die Idee, gut, wir führen die Teams zusammen, sogenannte Peer Groups, in den Hotels, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rezeptionen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wellnessbereiche, ja, erstmal die Führungskräfte seinerzeit, dann der einzelnen Abteilungen, damals noch Abteilungen im wahrsten Sinne des Wortes, die waren abgeteilt voneinander. Einfach haben wir sie aus den unterschiedlichen Hotels und Standorten zusammengeführt. Dann hatten wir Gruppen, die waren so eine Größe zwischen 16 und 20 Personen. Und dann war ja die Frage, wenn wir die Menschen zusammenholen, um Verbundenheit zu generieren, was machen wir denn dann mit denen? Also Tee trinken wie in Ostfriesland wird nicht ausreichen, wird nicht nachhaltig genug sein, um jetzt eine dauerhafte Verbundenheit miteinander zu gewinnen. Und so entstand dann dieses Curriculum, das wir überlegt haben, gut, also wir haben die Anforderungen erkannt, die Menschen miteinander zu verbinden. Und die Frage war, wie verbinden wir die Menschen miteinander rein organisatorisch? Das war das Curriculum. Und die Frage, die nächste war, wie verbinden wir die Menschen inhaltlich miteinander und emotional? Und dann haben wir Folgendes gemacht. Dann haben wir meine Erfahrung aus dem Kloster, die ich für mich gewonnen habe, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen, verbunden mit dem organisatorischen Impuls, damals von Corporate Happiness, die Menschen miteinander in Verbindung zu bringen. Es entstand dann der Urtyp des Obstalsbohm-Curriculums, bestehend aus drei Modulen, genau nach dem Motto, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Ja, sich selbst und andere führen war der Inhalt. Und es gab ein erstes Modul, da ging es vornehmlich um das Thema Selbstführung. So, und in diesem Modul der Selbstführung haben wir die Menschen dabei dazu eingeladen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und haben dort angefangen, sehr in die Tiefe gehend mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu arbeiten, damit sie für sich herausfinden, Fragen beantworten, auf die wirklich, also Antworten finden auf die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Wofür bin ich denn überhaupt da? Also was ist die Absicht, mit der ich führe? Was ist die Absicht in meinem Leben? Wofür steht mein Leben? Was sind meine Talente? Was sind meine Schwächen? Das haben wir damals dort herausgearbeitet, ohne zu wissen, wo uns das mit Blick auf die Unternehmenskultur tatsächlich hinführt. Das wussten wir damals noch nicht, sondern der erste Schritt bestand tatsächlich darin, Menschen miteinander zusammenzubringen. Puzzleteil 1 und Puzzleteil 2 war, Menschen dazu ermutigen, sich mehr über sich selbst zu erfahren und für sich selbst herauszufinden, was denn das ist, wofür es sich jeden Tag lohnt, aufzustehen. Das waren damals ein Verhältnis 1 zu 3. Wir hatten damals 350 Mitarbeiter roundabout und wir hatten gut 100, 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Curricula, die sich über den Zeitraum eines Jahres erstreckt haben. Und das ist im Grunde genommen schon ein großer Unterschied zu dem, was wir an anderer Stelle erleben, wenn es darum geht, das Unternehmen auf ihrem Weg ein Leitbild zum Beispiel zu erarbeiten als Fundament für die Kultur, die sich entwickeln darf, dass der Vorlauf für die Erarbeitung der Werte, die dann zugrunde gelegt werden für dieses Unternehmensleitbild, häufig viel kürzer ist. Ja, da gibt es eine Mitarbeiterbefragung über die Werte oder eine Werbeagentur formuliert Werte. Das ist so die dissoziierteste Version. Ja, das hat Distanz sehr stark. Da geht es vom Markt her, aber da ist dann keine Verbundenheit zum Team. Und dieser Grundgedanke, die Erkenntnis, die dort noch nicht entstanden ist, aber im Nachhinein war, je tiefer und breiter wir die Menschen partizipieren an der Entwicklung der Werte, die als Fundament für die Kultur eines Unternehmens herangezogen werden, desto lebendiger und lebenswerter wird diese Kultur auch sein. Was heißt das? Das, worüber ich jetzt spreche im Kontext des Curriculums, ist die Arbeit in die Tiefe. Ja, also wir haben wahrscheinlich eine der tiefsten Formen zufällig entdeckt, wie die wir überhaupt finden können, um wirklich aus den Tiefen der Menschen heraus Werte zu extrahieren, die ihnen als Mensch wirklich wichtig sind. Und das Vehikel dafür war die Erarbeitung des persönlichen Leitbildes. Da ging es nicht um das Unternehmen. Die Entwicklung der Unternehmenskultur stand dort überhaupt noch gar nicht im Vordergrund, sondern es ging wirklich darum, frei von der Entwicklung der Unternehmenskultur die Menschen dabei zu unterstützen, für sich herauszufinden, was ist denn das, was mein Leben lebenswert macht, lebenswerte Unternehmenskultur. Ja, und dessen sind wir uns ja manchmal nicht bewusst, oder seltenst sind wir uns dessen bewusst, was denn das ist, was unser Leben wirklich lebenswert macht. Ne? Wir versuchen Wege, wir suchen Lösungen und dann finden wir raus, der Weg hat nicht gepasst, die Lösung hat nicht gepasst, dann fangen wir von vorne an und dann ist das so ein Sinusverlauf in der Entwicklung der Lebendigkeit. So, also hatten wir das erste Modul und das zweite Modul dieses Curriculums. Das war so der Einstieg. Und dann gab es eine Situation, das war eine Schlüsselsituation. Als es dann nämlich darum ging, andere zu führen, da haben wir auch über das Unternehmensleitbild gesprochen. Und das, nachdem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Curriculum teilgenommen haben, dann tatsächlich für sich schon die Klarheit darüber gewonnen haben, was ihnen als Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. So wie Fridtjof Bergmann das für sich auch formuliert hat gegenüber den Menschen, Arbeit als Mittel zum Zweck dafür zu verstehen, herauszufinden, was das ist, was ich wirklich, wirklich, wirklich will im Leben. Ikigai lässt grüßen, ja, als ein Bestandteil. So, und dann kamen wir zum Modul 3. Und im Modul 3 gab es dann eine Mitarbeiterin, die nach wie vor im Unternehmen ist, die liebe Nadine, und die kam dann auf mich zu und holte ein Stück Papier raus und zeigte mir dieses Leitbild, das sowohl meine Eltern, meine Schwester und ich im Jahr 2004, also 8 Jahre zuvor, erarbeitet hatten, mit geringfügiger Beteiligung der Führungskräfte dann auch 6 Werte formuliert hatten, die wir dann als Grundlage und Fundament für die Entwicklung von UP Energy hieß das damals, das Leitbild. UP Energy, das war eigentlich ganz lustig. UP Energy. Ja, also es geht immer um Energie, aber es war wie die UP Energy. Und dann bin ich dann durch die Hotels getourt und habe das präsentiert und diese Werte präsentiert. Aber denjenigen, denen ich das präsentiert habe, da war keiner an der Erarbeitung beteiligt. Also die haben gedacht, was präsentiert der da? Gehört das zu uns oder wem gehört das überhaupt? So, und dann holte sie diesen Zettel raus mit der Upstaz-Bohm-Mission, mit den Upstaz-Bohm-Werten. Und dann sagte sie: Bodo, siehst du das hier? Sage ich: Ja, das sehe ich und das kenne ich und das ist das Leitbild unseres Unternehmens. Sagt sie: Ja, das sehe ich. Und dann zeigte sie auf eine Metaplanwand, an der in dem Moment noch viele der Werte hingen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesem Teilcurriculum dann erarbeitet hatten als Ausdruck für das, was ihnen als Mensch wirklich, 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 wirklich wichtig ist. Und damals durfte ich dann sehen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Das heißt also, es gab eine Differenz zwischen dem, was wir als Familie mit einer geringen Anzahl an Führungskräften dort an Werten erarbeitet haben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gab es die Werte, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sich als essentiell betrachtet haben, nicht mit Blick auf das Hotel oder die Hotels, sondern mit Blick auf ihr Leben. So, und dann haben wir natürlich diesen Unterschied gehabt, und das ist eigentlich das, was wir dann auch immer wieder erleben in Unternehmen, woraus dann wahrscheinlich auch so etwas wie Work-Life-Balance entsteht, dass also im Unternehmen die Werte des Unternehmens gelten, aber für mich als Mitarbeiter die Werte des Unternehmens vielleicht nicht die Werte sind, die mich ansprechen, und ich dann in meiner Freizeit lieber dem nachgehe, was mir als Privatperson dann lieb ist. Also da war so die erste Erkenntnis, da könnte ein Grund darin, da könnte ein Grund liegen, darin könnte ein Grund liegen, weshalb eben wir dieses Lebenswert im Sinne von Work-Life-Balance vielleicht nicht so behandelt bekommen, wie wir das jetzt verstehen. Uns war das damals noch nicht bewusst, weil wir damals nicht wussten, wohin uns das führt. Wir hatten ja nichts anderes gemacht, als meiner Sehnsucht gefolgt, den Menschen dabei zu helfen, für sich Klarheit zu gewinnen, wofür sie stehen im Leben, ihren Kompass zu reinigen, zu kalibrieren, ihren persönlichen Wertebaum zu erarbeiten auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dann eben jetzt diese konfrontiert zu werden mit der Realität, ja, also wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das sehen. Was spannend war, war, dass über die Erarbeitung der persönlichen Leitbilder die Menschen zueinander gefunden haben. Also was sehr schnell deutlich war, dass das, was den Menschen, jedem einzelnen Mensch als Mensch wirklich wichtig war, es dort Schnittmengen gab. Schnittmengen in Form von Werten, die sich immer wieder gespiegelt haben, die eine hohe Redundanz hatten, die eine hohe Dichte hatten, wo die Menschen gesehen haben, hey, wir kommen vielleicht aus ganz unterschiedlichen Ecken, du aus dem Wellnessbereich, du aus der Küche, ihr habt eine ganz andere Sprache als wir im Wellnessbereich. Also man kann das ja mal versuchen, so jemand aus dem Wellnessbereich in der Küche arbeiten zu lassen. Das ist ein Horrortrip, wird das. Also im rein sprachlichen Kontext. Aber auf der einen Seite haben sie ihre Unterschiedlichkeit gesehen, ihre Einzigartigkeit gesehen, und haben sich, aber ist ihnen aber auch bewusst geworden, dass sie bei aller Einzigartigkeit etwas gefunden haben, was sie als Mensch miteinander verbindet. Und das ist das Menschsein an sich, das sich über unterschiedliche Werte, die immer wieder hochkamen, dann auch ausgedrückt hat. Das heißt, dieser Prozess der persönlichen Leitbilderarbeitung in einer Gruppe hat dazu geführt, dass diese Gruppe zusammengewachsen ist. Und das ist auch das, was wir in unserem Curriculum oder in den Klosterkursen immer wieder erleben. Wahrscheinlich sind einige von euch hier, die auch schon im Kloster waren oder im Curriculum. Die Verbundenheit, die nach kurzer Zeit entsteht, ist kaum in Worte zu fassen. So ist auch der Begriff Obstalsboma auf Zeit entstanden. Das war ein Curriculum in Berlin, kurz nachdem wir das Curriculum für externe geöffnet haben. Wir besetzen ja immer 50-50. Kurz nachdem wir das Curriculum für Externe geöffnet haben, saßen wir in Berlin, und dann hatten wir das erste Modul, und dann kam eine Frage von einem damals noch Externen und sagte: Bodo, woran kann das überhaupt liegen? Wie ist es möglich, dass wir uns in dieser Gruppe miteinander verbundener fühlen, als wir uns mit manch einem Kollegen im eigenen Unternehmen nach 20 Jahren? Das war eigentlich die Aussage. Wie kann es sein, dass wir uns nach 2 Tagen innerhalb dieser Gruppe, in dieser Gruppe miteinander verbundener fühlen als mit dem einen oder anderen Kollegen in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, mit dem ich 20 Jahre zusammenarbeite? Und damals ist dann der Wunsch entstanden, eben nicht Externer zu heißen, sondern Obstalsboma auf Zeit. Ja, und so ist das dann, haben wir die Obstalsboma auf Zeit. Aber das, was wir gelernt haben, ist, dass die gemeinsame Erarbeitung dessen, was uns als Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, wo wir uns öffnen, wo wir uns mitteilen, wo wir teilhaben lassen an dem, was uns als Mensch wirklich wichtig ist, dass daraus dann eine große und starke Verbundenheit entsteht. So, und aus dieser Verbundenheit heraus entstand dann auch der Mut, bei manchen schon das Vertrauen, wie bei dieser Nadine, das anzusprechen. Ja, es brauchte die Verbundenheit, das Vertrauen in die Gruppe hinein, um auch Dinge anzusprechen, die vielleicht sonst nicht angesprochen wären, denn sonst würde keine Mitarbeiterin der Rezeption zum Geschäftsführer gehen und sagen, hier stimmt was nicht. So, also war zuerst diese Verbundenheit in der kleinen Gruppe, die Klarheit darüber, was uns als Mensch wirklich, wirklich wichtig ist. Und daraus ist dann der Impuls entstanden, Bodo, wenn das die Werte sind, die ihr als Familie erarbeitet habt und das die Werte sind, die uns als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen total wichtig sind, wieso überarbeiten wir das Leitbild nicht und nutzen als Grundlage für das Leitbild eines ganzen Unternehmens die Werte, die uns als Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind? Und ich war erst ein bisschen erstaunt und erschrocken, weil ich das UP Energy eigentlich richtig cool fand. Aber ich habe dann eben auch gelernt aus der positiven Psychologie, dass Partizipation schafft Identifikation. Das heißt, in dem Moment hätte überhaupt gar nichts Besseres passieren können, als die Einladung der Mitarbeiterin darüber nachzudenken. Lass uns das, was uns als Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, als Grundlage für das nehmen, ja, mit dem wir arbeiten. Das Leitbild. Und dann haben wir das tatsächlich auch umgesetzt, haben dann dort die Werte, die erarbeitet worden sind, nochmal gesammelt. Waren über 100 Werte, die dort zustande gekommen sind, haben dann diese Werte verdichtet, Redundanzen ausgearbeitet und hatten dann 30 Werte mit den häufigsten Nennungen. Und diese 30 Werte, mit denen haben wir dann weitergearbeitet. Wie haben wir mit dem A weitergearbeitet? Das war im März 2013. Haben wir dann diese Werte, 30 Werte genommen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Curriculum teilgehabt haben, haben dann die Aufgabe bekommen, aus diesen 30 Werten 12 Werte herauszuarbeiten. Das war die einzige Vorgabe, die es gab, von denen sie, bei denen sie das Gefühl hatten, dass die das Fundament darstellen können, auf dessen Boden wir unsere Arbeit verrichten können. Und das war tatsächlich damals noch ein demokratischer Prozess. Wir arbeiten heute gar nicht so demokratisch, sondern eher holokratisch. Es war tatsächlich ein demokratischer Prozess mit Strichen, ganz praktisch und Pünktchen, wie man sich das vorstellen kann, haben wir das verdichtet und hatten dann diese 12 Werte, die eben nicht Unternehmenswerte im klassischen Sinne darstellten, sondern Werte darstellten, die den Menschen im Unternehmen von größter Bedeutung waren. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu dem, was wir sonst erleben. Wir haben verschiedene Wege gefunden, diesen Prozess auch abzukürzen, aber die Erkenntnis ist folgende: Je weniger tief und je weniger breit die Erarbeitung der Werte des Leitbildes erfolgt, desto weniger lebendig ist es. Das ist eine absolute Klarheit. Also die Partizipation auch in Form der Anzahl der Menschen, die sich daran beteiligt haben, hat einen maximalen Einfluss darauf, wie kraftvoll und nachhaltig und vor allen Dingen belastbar so ein Leitbild ist. Es geht hier sehr stark auch um Belastbarkeit. Also ist das Leitbild etwas, mit dem ich mich so stark identifiziere, dass ich dafür kämpfen würde wie eine Löwin oder ein Löwe? Oder ist das Leitbild etwas für mich Beliebiges und Austauschbares? Und die Bandbreite, ja, in der wir uns bewegen, ist stark abhängig davon, wie tief und breit wir arbeiten. In der Anzahl der Beteiligung, aus Betroffenen Beteiligte zu machen, und in der Tiefe. Also das ist eine alternative Arbeitsweise, die wir erkannt haben, ist, dass wir jetzt nicht über ein Jahr lang mit einer möglichst großen Anzahl an Mitarbeitern diesen Prozess des persönlichen Leitbildes gehen, sondern dass wir in ein Team hineingehen, und mit dem Team eine Timeline machen. Also wir nehmen dann zum Beispiel ein Team aus dem Bereich Housekeeping, ja, oder egal, ist ein Team. Mit diesem Team eine Timeline machen über den Zeitraum von 10 Jahren zum Beispiel, dort die Höhen und Tiefen einmal herausarbeiten und feststellen, welche Fähigkeiten haben sich dort entwickelt, welche Talente waren vorhanden und welche Werte haben denn überhaupt dazu beigetragen, dass dieses Team die 10 Jahre so überwunden hat, wie sie jetzt dort hier steht. Und daraus entstehen auch schon Werte. Aber das ist für die nächste Stufe. Die ist schneller, die ist einfacher. Aber nochmal, diese Abkürzung führt zu einer geringen Resilienz, ja, und Identifikation des Leitbildes und auch einer geringeren Identifikation mit dem Leitbild. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich in Person, also meine Persona, sich in dem wiederfindet, was wir als Grundlage für die Arbeit im Unternehmen verwenden, dann ist es plötzlich familiär, menschlich. Und so haben wir dann die 12 Werte erarbeitet, demokratisch. Und dann ist so, das ist der erste Schritt. Es ging dann noch weiter. Ich habe meine Brille nicht auf, weil mein Team sagt mir, ich darf die nicht aufsetzen, weil es immer so spiegelt. Das ist eine Baumarktbrille. Weil ich nicht so gut mit meinen Brillen umgehe. Dann hat meine Frau gesagt, sie streikt jetzt. Ich darf jetzt noch Brillen vom Baumarkt tragen, weil die halten nicht so lange. Von daher habe ich die jetzt kurz aufgesetzt. Ich muss gucken, wie spät das ist. Nicht, dass das Mirko dann ja auf aufs Dach steigt. Auf jeden Fall, das ist so eins der Geheimnisse. Es gibt natürlich noch mehrere dann im weiteren Verlauf, weil Werte sind wertlos, wenn wir nicht ein gemeinsames Verständnis dafür haben, was jeder einzelne Wert für uns als Gemeinschaft bedeutet, jenseits des richtig und falsch, des gut und schlecht, sondern wirklich, was dieser Wert für uns ganz praktisch in der Gemeinschaft bedeutet. Und praktisch heißt wirklich ausgedrückt in einem Zwei-Wort-Satz oder einem Slogan, einem Werbeslogan, der unmissverständlich zum Ausdruck bringt, das ist unser Verständnis von diesem Wert. Also Loyalität zum Beispiel, mit Menschen sprechen, anstatt über sie zu reden. Ja, es gibt, wenn hier ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind und ich sage, was bedeutet für dich Loyalität, dann bekomme ich hier wahrscheinlich 200 oder 100 oder 50 verschiedene Antworten, weil jeder ein anderes Verständnis hat von dem Begriff Loyalität, weil jeder einen einzigartigen Lebensweg für sich erfahren hat und für sich ganz unterschiedlich erfahren hat, was Loyalität bedeutet. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja? Sondern da geht es dann wirklich darum, einen gemeinsamen Nenner dafür zu finden, was das Verständnis von diesem Wert ist und in welchem Tun, in welchem Handeln sich dieser Wert bei uns im Alltag ausdrückt. Weil Werte sind wertlos, wenn sie nicht gespürt werden, wenn sie nicht erlebt werden, wenn sie nicht erfahren werden, dann bleiben sie einfach Werte auf dem Papier. Und ein Wert ist auch hoch interpretierbar, ja, aufgrund der individuellen Geschichte eines Menschen. Von daher sind wir später sogar dazu übergegangen, diesen völlig variablen Begriff, diesen interpretierbaren Begriff über das gemeinsame Verständnis hinaus dann auch noch ein Verb hinzuzufügen, um es noch konkreter zu machen. Also wenn Frieden der Wert ist, dann kann ich sagen, ja, Frieden was? Frieden stiften, Frieden zerstören. Ja, das steht ja jedem frei und je nachdem, wie jeder drauf ist und er sieht im Leitbild den Wert Frieden, was heißt denn das jetzt? Ne? Und dann doch mal für sich zu klären, diese Zwei-Wort-Sätze, die bei uns eine elementare Rolle spielen, die den Werten tatsächlich eine konkrete Richtung geben. Ja, worum geht es denn überhaupt? Verantwortung, ja, Verantwortung was? Ne? Übernehmen, fördern, entwickeln, dass immer diese Zwei-Wort-Sätze da sind. Und so haben wir versucht, diesen Wert möglichst einfach zu konkretisieren, damit der unmissverständlich und klar ist im Verständnis der Gemeinschaft. So, und dann habe ich erstmal das Fundament, das kennen einige von euch vielleicht im Sinne von den Obstatzbohm-Wertebaum. Ja, da sind dann 12 Werte. Die finden sich dort noch nicht als Zwei-Wort-Satz, weil das der erste Wertebaum war. Und darunter findet ihr dann einen Slogan: Entscheide du und steh dazu, bei Verantwortung zum Beispiel, ja, oder Loyalität, mit Menschen sprechen, anstatt über sie zu reden. Das Schöne ist, was wir erfahren haben, ist, dass die Erarbeitung und auch immer wiederkehrende Erarbeitung und Weiterentwicklung der Werte, des Leitbildes in einem Unternehmen irgendwann dann auch Mitarbeiterbefragungen ersetzt. Weil Mitarbeiterbefragungen sind häufig sehr negiert und auch auf den Malus, die Defizite fokussiert. Da beschäftigen wir uns zu sehr mit dem, was nicht funktioniert, was nicht gut ist. Focus goes, Energy flows. Das kostet unglaublich viel Energie. Und wir haben gelernt, dass eigentlich in der Erarbeitung eines Leitbildes immer auch der Funken darin liegt, dass die Menschen das äußern, wonach sie sich sehnen, was sie brauchen, um das gut tun zu können, ja, was an sie an Anforderungen gestellt worden ist. Das heißt, eine regelmäßige Überarbeitung, eine Klärung, eine Kalibrierung dessen, was die Grundlage für das ist, was wir für die Arbeit brauchen, für die Entscheidungen, die wir treffen, ist eigentlich perfekt, um sehr lösungsorientiert und zukunftsorientiert das abzufragen, was die Menschen brauchen, um an die an sie gestellten Herausforderungen meistern zu können. Das haben wir nach 10 Jahren gemacht. Ich denke, dieser Prozess wird in Zukunft regelmäßiger noch stattfinden, weil es einfach sehr, sehr, sehr wertvoll ist, diese Arbeit dann immer wieder auf Grundlage des persönlichen Leitbildes auch zu leisten. Was ist mir als Mensch wirklich wichtig und wie kann ich das, was mir als Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, dann auch in den Unternehmensalltag, in das Unternehmen auch transferieren durch das, was ich tue und wie ich es tue vor allen Dingen und wofür ich es tue. Ja? Denn was wir tun, ist nicht so entscheidend wie das Wie und wofür wir etwas tun. So, da würde ich an dieser Stelle erstmal einen Punkt machen und den Raum ganz gerne öffnen, auch für Fragen. Im zweiten Teil wird es dann darum gehen, ja, wie gelingt es denn, wenn man jetzt so mit 120 von 300 Menschen eine gemeinsame Basis geschaffen hat, auf dessen Grundlage wir arbeiten, auf dessen Grundlage wir Entscheidungen auch treffen. Wie gelingt es denn dann, das auch innerhalb des Gesamtunternehmens auch weiter zu verbreiten und zu verdichten und zu vertiefen. Das ist der nächste Schritt, wo wir auch viel lernen durften, wo wir eben auch nicht geplant, unbedingt langfristig geplant vorgegangen sind, sondern aus dieser Sehnsucht heraus, also aus einer Sehnsucht heraus dann wirklich das Ganze operationalisieren und ausrollen konnten. Aber an dieser Stelle für heute erstmal hier so der Punkt. Das ist eigentlich so das Schlüsselmomentum. Also zusammengefasst, das Unternehmensleitbild ist nicht mehr und nicht weniger als das, was den Menschen im Unternehmen ganz persönlich von elementarer Bedeutung ist. Und wir haben noch nicht über Sinn gesprochen. Wir haben noch nicht über den Sinn, den Purpose des Unternehmens gesprochen. Wir haben das erste Leitbild ist entstanden, ohne dass wir gemeinsam mit dem Team darüber gesprochen haben, was der Sinn des Unternehmens ist. Das war noch gar nicht dran. Das kam erst später. Sondern das Erste war, die Verbundenheit ist entstanden über das Menschsein und die Menschlichkeit an sich innerhalb des Unternehmens, der Menschen im Unternehmen. Und über die Verbindung der Menschen, über ihre Menschlichkeit ist eine Verbundenheit entstanden, auf die wir aufbauend dann das Unternehmensleitbild entwickelt haben. So, und ich glaube, dann, das war ja schon ganz viel. Hört sich in der Theorie auch einfach an. In der Praxis war es natürlich anspruchsvoll, ja, eben für sich auch zu erkennen, dass dieses Curriculum, dieses Obstersbohm-Curriculum, ist der Kern, ist der Kern, ist das A und O. Anfang und Ende letztendlich auch von dem, was wir Obstersbohm-Weg nennen und der stillen Revolution. Still deshalb, auch deshalb, weil eben diese Arbeit nicht in großen, lauten Workshops stattgefunden hat, sondern sehr viel auch in der Stille sich manifestiert hat. Also manifestiert in Form von Gefühlen, die dann zu Gedanken und Klarheiten entstanden sind für mich als Mensch und die dann externalisiert wurden. Das ist eigentlich der Kern. Und das erleben wir, wie gesagt, sowohl bei uns im Obstersbohm-Curriculum als auch im Klosterkurs, wenn die Menschen dort für 2 bis 3 Tage zusammenkommen, es entsteht einfach diese manchmal kaum in Worte zu fassende Verbundenheit der Menschen als Mensch an sich. Und darauf lässt sich immer gut aufbauen. Gut, gibt es Fragen dazu? Würde mich freuen,
Ja.
wenn wir darüber ins Gespräch kommen.
Okay. Ja, danke dir erstmal, Bodo, vielmals, dass du das so gut auf den Punkt gebracht hast. Ich habe auch gerade gedacht, na, es ist auch nicht ohne Grund so, dass wir im Curriculum ja ein ganzes Modul alleine darauf verwenden, wie es gelingen kann, auch diesen Wandel dann nachhaltig zu gestalten. Also die Einladung an euch, jetzt Fragen zu stellen, dann hebt gerne die Hand und Lisa würde euch dann entsprechend freischalten, sodass ihr euch dann selber zuschalten könnt. Und noch auch eines ergänzen zu dem, Bodo, was du gesagt hast, ich erinnere mich auch noch sehr gut, gerade die Verbindung Curriculum und alles, was danach dann folgte, auf die Aussage, die wir getroffen, dass im Grunde die Voraussetzung für den kulturellen Wandel bei uns die Bereitschaft der Menschen ist, sich persönlich entwickeln zu wollen. Ja. Und ich erinnere mich auch noch gut, wie wir die Anzahl der persönlichen Leitbilder als Kennzahl angedacht haben. Vielleicht erinnerst du dich, ja.
Das weiß ich noch,
Ja,
ja.
also genau, das noch ergänzend. Weil wir jetzt so viel über das Curriculum gesprochen haben, nur der Hinweis, Sebastian, bevor du gleich sprechen darfst, nur der Hinweis, Bodo hat ja gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, an dem Curriculum teilzunehmen. Und Lisa, wer sich dafür interessiert, Upsalz-Boma auf Zeit zu werden, Lisa wird dann den Link in den Chat reinstellen und dann könnt ihr euch dort noch etwas näher belesen. Ja, Sebastian, dann darfst du gerne dich zuschalten und deine Frage stellen. Du bist jetzt noch gemutet.
Ja,
Genau,
jetzt
jetzt
glaube
geht's
ich.
los.
Jetzt, gut. Okay, sehr, sehr spannend. Fand ich sehr ergreifend und erzeugt eine schöne Ruhe, muss ich dir sagen, Bodo. Diese Tiefe da drin. Ich habe eine konkrete Frage. Jetzt habt ihr eine große Bandbreite an Menschen, die ihr dort auch mit auf den Weg genommen habt. Und du hast ja schon gesagt, das ist ja schon zwischen den damaligen Abteilungen wahrscheinlich eine Herausforderung, aber jetzt auch zwischen den Individuen. Wie war denn da die Entwicklung eigentlich? Weil ich könnte mir vorstellen, da waren manche sehr engagiert, haben vielleicht auch sehr viel Bereitschaft mitgebracht, aber auch andere, die gar keinen Zugang dazu haben, zu sagen, wieso soll ich jetzt Werte entwickeln oder ein Leitbild? Ich habe doch hier nur meine Arbeit zu machen vielleicht oder ähnliches. Seid ihr damit umgegangen?
Aber
Was ist
es
da
ist ganz,
passiert? Ja. Es ist zwei Dinge, die dir wichtig sind, dazu zu sagen. Das eine ist, das erste Modul des ersten Curriculums, das wir überhaupt gemacht haben, war eine Pflichtveranstaltung. Dann im Anschluss daran nicht mehr. Es gab zwischendurch nochmal mit den Strategie-Workshops nochmal Quoten, die wir verteilt haben, weil wir einfach gemerkt haben, dass manche sich nicht beteiligen wollen. Und je weniger sich die Menschen beteiligen, desto langsamer geht der Prozess vonstatten. Das haben wir dann auch ad acta gelegt, weil wir einfach einen Drive erzeugt haben, dass die Menschen unbedingt kommen wollen. Aber es war zu Beginn nicht unbedingt so. Wenn du es so willst, ging es, war diese Verpflichtung, diese anfängliche Verpflichtung ein Stück weit, er hatte zwei Funktionen. Einmal natürlich, so die Menschen über diese Schwelle zu heben. Ja, auch vielleicht der Gemütlichkeit, der Angst, nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist das eine. Das andere ist aber auch zu schauen, okay, wie offen sind die Menschen denn dann? Denn das ist das, was wir erlebt haben. In diesem ersten Modul des Curriculums gab es durchaus Menschen, die dann nach dem ersten Modul gesagt haben, auf diesen Seelenstriptease habe ich keinen Bock. Ja, und das ist ja erstmal nicht gut und nicht schlecht. Das ist erstmal eine Erkenntnis und da dürfen wir auch so stehen lassen, weil vielleicht die Lebenssituation eines Menschen gerade nicht dafür gut ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Dann ist das eben gerade nicht dran. Und dann darf das auch so sein. Wichtig ist die Erkenntnis, die wir gewonnen haben, dass das Wollen, wie Mirko das gerade gesagt hat, dass das Wollen ist die Voraussetzung für die Entwicklung. Das heißt, wir haben seither dann ab dem zweiten Modul die Teilnahme immer nur, also nur noch freiwillig gestaltet im Curriculum. Das ist das Erste. Also das schafft schon mal etwas Gutes. Wir haben das auch gehabt bei unseren Upstaz-Bobern auf Zeit. Dann war der Chef da, der war mega begeistert und voll geflasht und hat dann erstmal drei seiner Mitarbeiter dahin beordert, ja, die vielleicht gar keinen Bock darauf hatten. Und das merken wir natürlich in der Gruppendynamik, wenn dort Menschen sitzen, die das als Pflichtveranstaltung empfinden oder aus einem Pflichtgefühl vielleicht auch machen, haben wir auch Upstaz-Bomerinnen und Upstaz-Bomer, die dann sagen, aha, das wird gerne gesehen, ich gehe da mal hin. Ja, das Das hilft weder dem Menschen noch der Gruppe. Das heißt, ich muss es wirklich, wirklich, wirklich wollen. Und manchmal braucht es bei manchen Menschen auch 2 oder 3 Jahre, bevor die irgendwas wollen. Und das ist auch in Ordnung. Wir haben sogar Menschen im Unternehmen, das hat 8 Jahre gedauert. Und es gibt Menschen, die wollen es immer noch nicht. Auch das ist in Ordnung. Das ist das eine. Ich muss es wollen. Das zweite ist, das hängt sehr stark natürlich auch von dem oder derjenigen ab, die das Seminar, das Curriculum leitet. Das war ich ja zu Beginn. Ich habe nichts anderes getan, als die Erfahrung, die ich über den Zeitraum von 1,5 Jahren im Kloster gemacht habe, die Methoden, die Instrumente, die ich kennengelernt habe, eins zu eins angewendet habe. Ja, also ich habe das einfach gehört, gesehen, erlebt und habe ich das nehme ich mit und ich probiere es. So, und eines dieser Dinge war, was dazugehörte, war dieses, dass ich mich den Menschen gegenüber bedingungslos geöffnet habe. Zwei Dinge, die den Menschen aufgefallen ist, die sie vorher an mir nicht wahrgenommen haben. Erst einmal, ich nehme mir Zeit für den Menschen und nicht für die Zahl. Ich habe die Curricula selbst durchgeführt. Wir haben dann später ein Obstadt-Boma auf Zeit gehabt. Der erste Obst, einer der ersten Gruppen, das waren erfolgreiche Unternehmer im Einzelhandel, irgendwie 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bayern und in Sachsen. Dem haben wir dann dabei geholfen, sein eigenes Curriculum durchzuführen, dass er seinen Weg findet. Es geht ja nicht darum, uns zu kopieren, sondern den eigenen Weg zu gehen, sonst werden wir dem Unternehmen ja nicht gerecht. Ne? Wenn ihr das versucht, was zu tun, was wir tun, dann werdet ihr dem nicht gerecht, was bei euch dran ist. Und der rief mich dann an und sagte, Bodo, einen Tag bevor sein Curriculum losgeht, rief er an und sagte, Bodo, ich habe letzte Nacht geträumt, ich sitze nackt auf dem Stuhl im Kreise meiner Mitarbeiter. Und ich sagte, ja, das ist die beste Voraussetzung dafür, dass es gelingt. Und das ist das, was ich für mich entschieden habe, ist, dass ich die Hosen runterlasse. Nämlich die Hosen runterlasse, dass die Menschen sehen, dass ich ein Mensch bin, wie jeder andere auch, dass ich eigentlich nur Kraft meiner Eizellenlotterie hier sitze und nicht, weil ich mich fachlich besonders qualifiziert habe, ich vielleicht rein fachlich gar keinen Anspruch auf diese Rolle und Position hätte. Ich habe mich verletzlich gezeigt und habe vor allen Dingen auch die Menschen an meinem Schmerz teilhaben lassen, den ich auch mit mir getragen habe. Das heißt, ich habe mich einfach geöffnet. Und je weiter ich mich geöffnet habe, desto mehr haben die Menschen sich geöffnet. Und diejenigen, die uns kennen, die wissen, dass wir mit dem Ritual beginnen. Das ist eine Übung, die zum absoluten Nukleus geworden ist bei der Entwicklung von Gemeinschaft und Verbundenheit. Und da geht es genau darum, sich frei zu machen von der Rolle, die ich gerade besetze, mich als Mensch zu betrachten und mich dann als Mensch zu öffnen und dafür ein wertschätzendes Feedback zu bekommen. Und das sind eigentlich die beiden Punkte. Ja, also diese bedingungslose Offenheit, die von dem Trainer, von dem Geschäftsführer, von dem Leiter des Curriculums ausgeht. Ich öffne mich. Nicht nur mit den guten, sondern auch ganz besonders mit den Dingen, die nicht gut gelaufen sind. A, und B ist die Freiwilligkeit der Menschen, die sich darin wiederfindet.
Vielen Dank. Sehr
Okay,
schön.
danke dir, Sebastian, für die Frage. Dann, Johannes, du bist freigeschaltet, muss ich jetzt nur noch unmuten und dann geht's los. Johannes, du darfst gerne. Du darfst einmal noch deine Stummschaltung aufheben, Johannes, und dann.
Passt.
Jetzt passt es, wunderbar.
Ja, wunderschönen guten Abend, lieber Bodo.
Oh, Johannes,
Schön,
schön, dich
dass wir uns wieder einmal
wiederzusehen.
sehen.
Ja.
Was natürlich genau bei diesen Dingen so bekannt, also so wichtig ist, man zieht ja dann auch die richtigen Leute an. Irgendwann werden die Leute auf die Idee kommen, ich möchte auch so sein, ich möchte auch dorthin. Und dann werden sie natürlich auch die Unternehmen aufsuchen, die in dieser Wertekultur auch arbeiten. Und das ist auch das Interessante daran, nicht? Weil wir dann genau mit denen ja auch den Weg viel leichter gehen können. Es wird natürlich auch Leute geben, die den Weg nicht so gehen können. Und somit trennt sich das wahrscheinlich auf die Jahre von alleine. Also das wollte ich nur kurz anmerken, weil das ist natürlich auch eine gute Entwicklung dann, die ja in die richtige Richtung auch führt.
Ja, also das kann ich in Teilen diese Erfahrung auch teilen tatsächlich. Es gibt in der Regel des Heiligen Benedikt eine Aussage über die Werkstatt des gelingenden Lebens. Der Weg kann zu Beginn nicht anders sein als eng. Also das ist schon so, dass es erst sehr eng ist und sehr sperrig ist und viele unerwartete Themen auch und Menschen vor allen Dingen dort einem begegnen. Dann entsteht so eine Phase, wo es tatsächlich leichter wird. Es gibt so eine Euphorie, es gibt eine Begeisterung. Später auch, wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt einmal über diese Operationalisierung sprechen, da entsteht schon eine ganz starke Dynamik. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ebbt die aber auch wieder ab, weil es gibt auch Menschen, die mit der Vorstellung zu uns ins Unternehmen kommen, die einfach nicht dem entspricht, wie es tatsächlich ist. Die kommen mit der Vorstellung, die haben sie alle lieb da, ne? Die kuscheln alle miteinander. Und ich hatte gerade heute eine Situation in einem Meeting, da war Mirko auch mit dabei, da sind dann einige der Teilnehmer auch auf einem sehr harten Boden gelandet, weil eben dieser Realitätscheck ist auch immer wieder wichtig dabei. Ne? Und dann gibt es schon auch erstaunte Gesichter manchmal oder auch Enttäuschungen. Und die sind ja so wichtig und die sind so gut. Aber das verstehen viele, die zu uns kommen, nicht. Die haben noch dieses rosa-rote so ein bisschen auf der Wunschliste. Und das ist ja das etwas, was sich bei uns so gar nicht widerspiegelt. Das ist ja schon ziemlich knackig bei uns. Ne? Und da gibt es dann auch schon Enttäuschungen. Dann kommen die zu uns und sehen Obst als Bohm als Heiligen Gral, um dann nach 3 Wochen wieder zu gehen und denken, wo ist doch nicht.
Ja, Entwicklung ist halt natürlich nicht immer eine geebnete Wegstrecke.
Nein, erlebt es ja an den Bergen. Du hast uns ja auch dabei unterstützt, ne? Menschen vorzubereiten, schwierige Wege zu gehen. Und je schwieriger der Weg, desto stärker die Entwicklung. Punkt.
Ja.
Ich würde das ganz gerne vergleichen, für immer dieses Bild auch zu nehmen. Wir wünschen, dass das immer so alles so heile Welt und ohne Probleme stattfindet. Aber eins will ich euch mal fragen. Wenn ihr in einen Kinofilm geht, wo es keine Probleme gäbe, dann würdet ihr wahrscheinlich während des Films den Film verlassen, weil es pur langweilig ist. Ja, und das ist ja eigentlich das, worum es geht. Ja, also der Film, je mehr Probleme dort gewälzt werden, je mehr Good Guys und Bad Guys es dort gibt und je herausfordernder das ist und desto spannender ist der Film. Und so ist das eigentlich zu übertragen. Ja, also Carl Gustav Jung, Ziege Jung, der Psychoanalytiker, spricht ja nicht nur mit Blick auf die Selbstentwicklung, auch von der Heldenreise. Und wenn wir uns diese Heldenreise angucken, jeder Film, den ihr euch anschaut, hat dieses Prinzip der Heldenreise. Immer der Blockbuster. Dann fängt alles rosarot an, alles ist wunderschön und dann gibt es einen Fiesling oder gibt es ein Problem oder es gibt Gossip oder ja, und dann Harvey Specter macht auch irgendwie etwas und. Da gibt es irgendein Problem und dann wird dieses Problem gelöst. Und erst das Problem in Verbindung mit dem Versuch, dieses Problem zu lösen, macht einen Film und auch ein lebenswert. Und das ist auch für mich eine lebenswerte Unternehmenskultur. Eigentlich ist das nichts anderes als ein Film, in den ich Bock habe, reinzugehen und aus dem ich begeistert wieder rauskomme, weil es richtig cool war, richtig spannend war, vielleicht sogar auf Messerschneide war. Und das ist dieses Bild, was ich so gerne vermitteln möchte, auch bei lebenswert, ja. Also lebenswert im Sinne der Unternehmenskultur könnte vielleicht auch ein Film im Kino sein, der schauenswert ist.
Ja. Naja. Aber Entwicklung findet nicht im Lehnstuhl statt. Ja. Wir können ja nur durch Probleme, das heißt ja für uns gemacht, für uns sind die Probleme. Ja. Dadurch entwickeln wir uns dann weiter. Und da haben wir auch die Veranlassung dazu. Sonst hätten wir ja vielleicht gar keine Veranlassung. Also wir können es ja für uns nutzen. Danke, Bodo. Ja,
gut,
ja, danke, Julian, zum Geburtstag. Du hattest ja am Sonntag Geburtstag. Alles Gute.
Dankeschön.
Gut, danke dir, Johannes. Und ja, gerne. Für Manuela hebt beide Hände. Und die Zeit, die Zeit nehmen wir uns natürlich gerne noch für deine Frage, Manuela. Dann darfst du dich gerne reinschalten. Schau mal.
Ja, hat funktioniert, hoffe ich.
Ja, wir hören dich.
Du hast die Frage schon beantwortet zum Thema, war die erste Veranstaltung Pflicht? Mich würde interessieren, wie ihr die Teilnehmer ausgewählt habt. War das ja, random einfach oder habt ihr euch dabei was gedacht, weil du gesagt hast, nach dem ersten Curriculum haben auch ein paar gesagt, irgendwie Seelenstriptease ist nicht so meins. Da würde mich interessieren, wieso diese Zusammenstellung entstanden ist, der Gruppe.
Die Zusammenstellung war damals ja, aus der Unerfahrenheit heraus sehr praktisch angegangen. Das waren damals die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter der jeweiligen Abteilungen in den Hotels. Da stell dir vor, 10 Hotels, da hast du 10 Rezeptionen. Und dann waren es dort die leitenden Positionen und auch Stellvertreter. Wir waren immer zwischen 16 und 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das war so die erste Wahl. Interessanterweise waren die Direktoren nicht die erste Wahl. Das fand ich auch ganz spannend. Das wäre, glaube ich, etwas, was wir heute anders machen würden. Ich habe sogar das Gefühl, dass uns das in der Summe immer noch mal an der einen oder anderen Stelle nachhängt, dass das so ein bisschen im Unterbewusstsein auch hängt, auch wenn Teile der Direktoren nicht mehr da sind. Manche sind noch da. Das hängt schon so ein bisschen nach. Also das würde ich heute wahrscheinlich gleichberechtigt dort angehen. Aber das war so die erste Garde, ne? Die erste Garde waren die Führungskräfte der jeweiligen Fachabteilungen in den einzelnen Betrieben.
Okay, vielen Dank.
Vielleicht noch ein zweiter Punkt. Später ging es dann darum, als wir dann die Entwicklungswerkstätten gemacht haben, da haben wir die Auswahl der Teilnehmerinnen der jeweiligen Hotels den Hotels überlassen. Das Einzige, was wir festgelegt haben, war eine Quote. Das gesagt haben, so 10% der Mitarbeiter, das ist Pflicht. Wer kommt, ist uns egal. Das haben wir aber dann nur über den Zeitraum von 1,5 Jahren gemacht, also 3 Entwicklungswerkstätten, und dann war das Eis gebrochen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für sich erkannt, das ist richtig cool dort, da passiert richtig was, und dann brauchten wir diese Quote nicht mehr.
Gut, dann Bodo, eine Frage schaffen wir sicherlich noch von Freya gerne. Darfst dich reinschalten.
Hallo, danke, dass ihr euch noch die Zeit nehmt. Vielen Dank erstmal für den interessanten Einblick bei euch. Ich kenne euren Obstalsboom tatsächlich von Macapo, von Thomas Oettinger. Und ich weiß nicht, ob er derjenige war, der sich nackt auf dem Stuhl vorgestellt hat, aber ja, nee, okay. Jedenfalls interessiert mich das sehr, was ihr da macht und wie ihr das macht. Und ich finde es total cool, dass du bei Anselm Grün warst, weil das ist quasi 5 Kilometer bei mir um die Ecke. Und meine Frage wäre jetzt, welche Module hast du denn bei Anselm da gemacht? Das würde mich total interessieren.
Also ich war den Einstieg habe ich gefunden über das Team Benedikt. Und damals war das, der Kurs hieß Spirituell führen mit Benedikt und der Bibel, wurde geleitet von Anselm und Friedrich Asländer. Gibt es ein Buch im Übrigen dazu und auch ein Hörbuch?
Super.
Das hat mich damals sehr inspiriert, weil es so ganz anders war. Und dieses Buch ist wie vieles an mich herangekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Das sind ja Dinge, da haben wir keinen Einfluss drauf, manchmal, wie sie zu uns kommen. Und ja, dieses Buch hat mich erreicht und hat mich dann dazu bewegt, diesen Kurs zu buchen. Das war der letzte Kurs dieser Art in dem Kloster, dem Stadtkloster der Benediktiner. Das ist ja 2011 dann auch gelöst worden. Und im Anschluss daran war ich im Team Benedikt und habe dort das Coaching-Curriculum gemacht, habe dort die Führungskräfte unseres Unternehmens eingeladen, ja, dann auch dort sich dem Thema Führen mit Werten auch zu beschäftigen. Das war so Führen mit Werten, Coaching-Curriculum für spirituell Führen mit Benedikt und der Bibel. Und dann bin ich darüber dann zu Anselm gekommen, der dann zu meinem Mentor geworden ist und ich jenseits der von ihm angebotenen Seminare eben den Zugang bekommen habe und viel von ihm lernen durfte.
Sehr
Ähm,
cool.
ja, und jetzt ist es tatsächlich so, ich war seit 13 Jahren nicht mehr selbst Teilnehmer eines Kurses und dieses Jahr habe ich mich angemeldet bei 2 Anselm-Kursen.
Sehr cool. Welche
Ich
sind
freue
es?
mich drauf.
Wo hast du
Einmal
dich?
Suche nach dem inneren Gold. Das ist einfach, das ist ja auch mein Thema, wo wir uns im Grunde genommen mit beschäftigen. Im Curriculum, wo ich eben auch nochmal ja, neue Techniken, neue Praktiken auch nochmal nochmal selbst erleben möchte, auch wenn ich viel mit ihm zu tun habe. Und das andere ist Konfliktfähigkeit. Also da geht es dann um Emotionalität, um das sich abgrenzen können von Themen. Weil meine Schwäche ist das rechte Maß. Das wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Und das hängt manchmal vielleicht auch mit einer noch ausbaufähigen Konfliktfähigkeit zusammen. Und da will ich mich mit diesem Thema mal beschäftigen.
Danke für die Einblicke, Bruno.
Gerne.
Und das ist eine gute Überleitung, da ich der Hüter des rechten Maßes bei uns bin und jetzt die Stunde somit endet. Ja, vielen Dank in die Runde, dass ihr heute alle mit dabei wart. Wir haben uns sehr gefreut. Danke auch an dich, Bodo, dass du uns an den Erfahrungen hast teilhaben lassen. Wenn ihr Interesse am weiteren Dialog habt, dann meldet euch einfach bei uns Upstalsboom Wegbegleitern. Lisa hatte den Link eingestellt und ja, wir freuen uns total auf den Austausch. Dann bis zum nächsten Mal. Wir werden wieder ankündigen, sobald wir mit dem nächsten Online-Dialog ja, ins Gespräch gehen wollen. Und dann wünschen wir euch an der Stelle einen schönen Abend.
Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, Mitmachen, Fragen stellen. Bis dann, tschüss.